Wir verlangen von unserem Versicherten, dass Sie die seemännische Beschäftigung aufgeben. Wenn Sie nicht unter deutscher Flagge fahren, dann haben Sie auch keine deutsche Rentenversicherung. Obwohl wir eine Behörde sind, wir reagieren auf Sachen, die sich so ergeben.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Alle zwei Wochen diskutieren wir hier mit Experten über Rente und Altersvorsorge.
Über demografische Themen und Investmentideen. Mein Name ist Klaus Morgenstern.
Und ich bin Isabel von Roth. Wir beide sprechen,
schreiben und streiten für das DIA. So, Isabel, heute heißt unser Motto: Alle Mann an Bord.
Wie, jetzt bin ich gerade an Bord und schon schmeißt du mich über Bord, oder wie? Oder die Frauen generell?
Das war doch nur so ein Spruch aus der Seefahrt. Und da sind natürlich vor allen Dingen die Seemänner im Gespräch.
Seemänner, Seefrauen, die Seeleute. Können wir uns vielleicht darauf einigen? Ich glaube, mittlerweile sind bestimmt auch ein paar Frauen mit unterwegs.
Siehst du, und für die Seeleute gibt es die sogenannte Seemannskasse.
Können die nicht einfach auch in die allgemeine Kasse einzahlen? Braucht jetzt jeder Seemann und jede Seefrau eine eigene Kasse?
Das deutsche Rentensystem ist nun einmal sehr, sehr zersplittert. Es gibt eine Unmenge auch kleinerer Versicherungsträger und die Seemannskasse ist eine davon. Ich hatte gedacht, wir schauen uns heute mal ein bisschen näher an.
Okay, na, da bin ich ja mal gespannt, was die Seemannskasse macht.
Gut zu wissen.
Herzlich willkommen, Herr Hengstenberg. Ich freue mich, dass Sie heute beim Podcast mit dabei sind. Und Herr Hengstenberg ist bei der Seemannskasse im Bereich Verfahren und Recht. Und er ist heute unser Gast. Und na, da bereite ich mich natürlich auch ein bisschen vor. Deswegen habe ich hier auch meine schicke Kapitänsmütze aufgesetzt.
Ja, die sieht toll aus.
Herr Hengstenberg, seien Sie grüßen unsere Runde.
Hallo, Herr Morgenstern. Hallo, Frau von Roth. Ja, ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, hier ein bisschen was zur Seemannskasse erzählen zu können und dass Sie mich eingeladen haben für diesen Podcast und bin mal gespannt auf die nächsten halben Stunde so etwa.
Herr Hengstenberg, ich würde gerne einfach zwei, drei Punkte zu Ihnen sagen, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Sie waren Offizier bei der Bundeswehr und sind dann bei der Berufsgenossenschaft zur See gelandet. Waren Sie denn auch Marineoffizier bei der Bundeswehr oder wo kommen
Nein.
Sie her?
Nein, also ich habe mit Wasser tatsächlich nie was zu tun gehabt. Das ist ja Zufall gewesen, dass ich bei der Seeberufsgenossenschaft damals angefangen habe.
Was ich tatsächlich ganz spannend fand, Sie sind Imker.
Genau, ich habe...
neben Ihrem Job.
Genau, ja, neben dem Job. Ich habe tatsächlich im Moment tatsächlich keine Bienen, aber ich hatte jetzt in den letzten Jahren mehrere Völker, habe auch eine ganze Menge Honig geerntet und es ist ein spannendes Hobby. Und wenn man einen großen Garten hat und auch ein bisschen naturverbunden ist, dann macht das wirklich Spaß und fordert einen. Es ist eben auch anspruchsvoll, weil man eben immer aufpassen muss. Man kennt das ja auch mit diesen ganzen Krankheiten, aber es ist ein Hobby, was wirklich Freude bereiten kann.
Die Imkerei hat ja ein bisschen was mit Ihrem Beruf zu tun. Sie müssen sich um große Gruppen von Einzelwesen kümmern. Ja?
Also so groß ist unsere Gruppe der Seemänner leider nicht. Das ist genau umgekehrt. Da habe ich mehr Bienen im Garten als Seemänner in unseren Akten, ja.
Dann sagen Sie doch mal was zur Seemannskasse. Was macht die Seemannskasse eigentlich?
Ja, also die Seemannskasse ist dafür zuständig, für unsere Seeleute, für deutsche Seeleute, einen Überbrückungszeitraum abzusichern. Also wir sind eine soziale Versicherungseinrichtung und dafür da, dass Seeleute, die aus der Seefahrt ausscheiden, das kann freiwillig sein, das kann aus gesundheitlichen Gründen sein, die aber ausscheiden, bevor sie die Altersrente kriegen können, dass die abgesichert sind. Das ist so ein Übergangszeitraum, der dann entstehen kann. Frühestmöglicher Beginn bei uns ist das 56. Lebensjahr. Also so alt muss man sein, bevor man etwas bekommen kann. Aber dann ist man halt noch nicht im Rentenalter, hat dann gegebenenfalls überhaupt keine Ansprüche. Und diesen Zeitraum bis zum Beginn der Altersrente, den sichern wir dann mit dem sogenannten Überbrückungsgeld ab. Und das sagt der Begriff auch schon, es ist eine Überbrückung.
Okay, das heißt, Sie sind eine Überbrückungskasse.
So kann man es nennen, tatsächlich, ja. Wir gehören offiziell zum Bereich der Rentenversicherung. Wir sind bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee, also da arbeite ich. Aber wir sind keine Rente, sondern wir zahlen dieses Überbrückungsgeld. Und das ist eben so eine besondere Leistung. Umgangssprachlich gibt es tatsächlich den Begriff, also ich höre den selber auch und man hört den, wenn Sie mit Seeleuten sprechen, ganz oft Seemannsrente. Mhm. Ne? Also der wird ganz oft benutzt, aber es ist tatsächlich keine Rente, weil eine Rente wäre etwas, was sie zum Beispiel lebenslang dann bekommen würden. Und das ist eben genau nicht der Fall bei uns, sondern es wird nur für, ja, man kann den Zeitraum abgrenzen, also 56 ist das früheste und die Regelaltersgrenze ist 67. Lebensjahr in Zukunft. Also im Prinzip nur für diesen Zeitraum dazwischen sind wir dann für die Seeleute da.
Sie hatten vorhin bei meinem Vergleich mit den Bienenvölkern gesagt, so groß seien sie nicht. Geben Sie uns noch mal eine Vorstellung, wie viele Mitglieder hat denn die Seemannskasse?
Ja, also die Seemannskasse, ich habe mir die aktuellen Zahlen mal rausgesucht. Also wir haben im Moment in Deutschland knapp 8600 Seeleute, die unter deutscher Flagge fahren. Also das ist immer das entscheidende Argument für uns als Seemannskasse, die deutsche Flagge. Ne? Also es gibt natürlich viel, viel mehr Seeleute, aber deutsche Flagge, das heißt Schiffe, die mit der Bundesflagge am Heck fahren, die sind für uns interessant. Nur dann sind die Seeleute im Prinzip bei der Seemannskasse. Und da gibt es im Moment 8600. Die Masse davon, das sind Kauffahrteischiffe, also das, was wir unter Containerschiffen verstehen, Tankerschiffe, solche Massengutfrachter und so weiter, das sind 7400 und der Rest sind tatsächlich Fischerei. Da gibt es die Hochseefischerei, die in Deutschland aber fast kaum noch existent ist und die Küstenfischer, ne, also das, was man kennt, der Fischkutter, der Krabbenkutter in Büsum, die sind tatsächlich auch bei uns. Da haben wir so knapp 1100 Versicherte. Dann kommen wir insgesamt, wie gesagt, auf 8600.
Eine recht übersichtliche Zahl. Aber genau. Ich muss jetzt nochmal den Unterschied hinterfragen. Unter deutscher Flagge fahren ist ja die eine Sache, aber man kann trotzdem für ein deutsches Unternehmen arbeiten, was aber denn nicht unter deutscher Flagge fährt.
Richtig. Das ist die Regel, ja. Ne, also es gibt natürlich, die deutschen Reeder sind relativ groß im weltweiten Bereich. Also die sind, ich weiß nicht die genaue Zahl, sie waren früher mal die zweit- oder drittgrößten, sind ein bisschen abgesunken, aber sind immer noch unter den Top Ten. Das heißt, sie haben Tausende von Schiffen, die von deutschen Reedern beschartert gefahren werden. Aber das meiste Personal fährt eben nicht unter deutscher Flagge, sondern die deutschen Reeder machen es natürlich genauso wie die anderen Reeder auch. Unter Kostenaspekten zum Beispiel wird ausgeflaggt. Ne? Typisches Beispiel ist diese Liberia-Flagge, hat vielleicht jeder schon mal gehört, Panama-Flagge. Ja. Das sind also so Flaggenstaaten, nennt sich das, die bestimmte Sachen anbieten. Die bieten eben kostengünstige Möglichkeiten an, dort das Schiff zu registrieren. Und das bedeutet aber eben auch, dass das Schiff dann die Flagge dieses Staates trägt und dass dann auch das Recht dieses Staates gilt, auch das Sozialversicherungsrecht. Mhm. Ne? Das heißt also eben, wenn Sie nicht unter deutscher Flagge fahren, dann haben Sie auch keine deutsche Rentenversicherung zum Beispiel. Und dann mit eben im Endeffekt auch das, was mich jetzt als Seemannskasse betrifft, auch keine Seemannskassenversicherung.
Okay, aber das ist ja tatsächlich relativ ungünstig für alle deutschen Mitarbeiter, die nicht unter deutscher Flagge fahren, aber deutsche Seemänner, sage ich mal, und Seefrauen, die jetzt keine Rente bekommen aus unserem Rentensystem.
Da haben Sie recht, ne? Das sind ausländische Versicherungszeiten, die dann gegebenenfalls, ob dann überhaupt was, ob es eine Rentenversicherung gibt, das ist ja immer eine andere Frage. Es muss in diesen Ländern ja gar nicht so ein adäquates System geben. Das bedeutet natürlich eben für die Seeleute, die auf einem ausländischen Schiff fahren, unter ausländischer Flagge, dass sie privat vorsorgen müssen, dass sie sich freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung absichern. Das können sie. Ne? Also die Möglichkeiten haben sie. Was sie nicht können, sie können sich nicht freiwillig in der Seemannskasse absichern. Wir sind eine reine Pflichtversicherung.
Sie haben gerade das Stichwort für meine nächste Frage genannt, Pflichtversicherung. Das heißt, also, es ist ähnlich wie in der Rentenversicherung, der Seemann zahlt einen Teil und der Arbeitgeber, oder wie ist das geregelt? Wo kommt das Geld her?
Richtig. Wir sind eine Pflichtversicherung. Sie sind bei uns Mitglied oder Sie werden bei uns Mitglied als Versicherter, wenn Sie auf unter deutscher Flagge auf einem Schiff fahren. Kauffahrtei oder Fischerei kann das eben sein. Sie müssen gegen Entgelt beschäftigt sein, ne? Ist eigentlich klar. Geringfügige Beschäftigung zählen da nicht. Gibt es in der Seefahrt aber auch praktisch nicht, weil da einfach auch zu viel verdient wird. Und wichtig ist noch, Sie müssen der deutschen Rentenversicherung unterliegen. Das heißt, Sie müssen Rentenversicherungsbeiträge zur KBS, zur Knappschaft Bahnsee, zahlen. Mhm. Und wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dann werden Sie automatisch im Prinzip Pflichtmitglied in der Seemannskasse. Und die Beitragstragung funktioniert dann so, dass es gab bis 2023 zum Beispiel eine hälftige Beitragstragung. Wir hatten einen Beitragssatz von 4% vom sozialversicherungspflichtigen Bruttoentgelt. Und diese 4% waren aufgeteilt, 2% Arbeitgeber und 2% Arbeitnehmer. Ja, aber das ist, es ist nicht immer paritätisch bei uns. Wir haben so eine Besonderheit, das ist in der Satzung festgelegt. Die ersten 2% zahlt zum Beispiel immer der Arbeitgeber. Mhm. Und wenn wir jetzt einen Beitragssatz von 2,5 haben, dann zahlt der Arbeitgeber 2 und der Arbeitnehmer nur 0,5. Okay. Also das heißt, bis 4% zum Beispiel, also letztes Jahr hatten wir 4%, zahlt dann der, alles, was über 2 ist, zahlt der Arbeitnehmer. Dann hatten wir eben 2% Arbeitgeber, 2% Arbeitnehmer. Wie gesagt, es ist nicht immer eine paritätische, sondern diese 4% war im Zufall, dass man genau auf so einer Grenze war, wo es paritätisch war. Und wir haben jetzt tatsächlich 2024 aufgrund der guten Haushaltslage einen Beitragssatz von 0%. Also wir haben unseren Beitragssatz komplett runtergesetzt auf 0%.
Das würde sich die Rentenversicherung insgesamt wünschen.
Das würden sich viele andere Leute auch wünschen, ja. Also wie gesagt, ist natürlich eine schöne Sache. Wir haben halt eine wirklich tatsächlich gute Haushaltslage gehabt und konnten uns das erlauben. Das ist natürlich kein Dauerzustand. Wir müssen uns ja, wir finanzieren uns tatsächlich ja nur über diese Beiträge. Für die Versicherten ist das positiv, sie zahlen nichts mehr, die Arbeitgeber natürlich auch. Also wir haben in der Vergangenheit auch schon mal 1,5 oder 0,5% Beitragssatz gehabt. Da hat der Arbeitnehmer auch nichts bezahlt, ne? Dadurch, dass durch diese Staffelung, das erwähnt, dass er die ersten 2% immer der Arbeitgeber. Also das kommt schon mal vor. Aber so einen 0% Beitragssatz hatten wir zum Glück, nein, zum Glück nicht, nein, hatten wir eigentlich auch noch nie. Das ist auch jetzt Premiere für uns.
Wie sieht es denn aus mit den Kernleistungen? Also die eine Leistung, haben wir ja schon drüber gesprochen, ist das Überbrückungsgeld. Und welche Voraussetzungen müssen denn dafür erfüllt sein, dass man das bekommt?
Also die Kernleistung. Das, was der ursprüngliche Gedanke war. Also die Seemannskasse ist vor genau 50 Jahren, 1974, gegründet worden. Und damals gab es nur das Überbrückungsgeld. Das war der ursprüngliche Gedanke, was man sich gedacht hat, die Seeleute müssen irgendwas haben, um, ja, wenn sie vorzeitig ausscheiden, um etwas, eine Leistung zu bekommen. Und da gab es das Überbrückungsgeld. Und im Laufe der Zeit sind noch andere Leistungen dazugekommen. Aber das Überbrückungsgeld ist immer noch der Kerngedanke, das, was man mit der Seemannskasse verbindet. Die Voraussetzungen sind, sie müssen ausscheiden aus der See, also sie müssen 56 sein, das hatte ich ja schon erwähnt. Das ist das Mindestalter, darunter geht es nicht. Sie müssen aus der Seefahrt ausscheiden, also wir verlangen von unserem Versicherten, dass sie die seemännische Beschäftigung aufgeben. Ne, ist klar, wir kommen ja nur dann ins Spiel, wenn der Seemann nicht mehr zur See fährt, weil wir dann etwas überbrücken müssen. Warum er aufgibt, spielt keine Rolle. Ob das jetzt private Gründe sind, weil er sagt, ich möchte nicht mehr fahren, ich möchte lieber bei meiner Familie zu Hause sein, oder es sind gesundheitliche Gründe, er ist krank und er kann nicht mehr. Wir haben ja bei unseren Seeleuten eben die Besonderheit, die müssen seediensttauglich sein. Das heißt, sie müssen regelmäßig zu einer Untersuchung beim qualifizierten Arzt. Und nur wenn der ihnen das Seedienstauglichkeitszeugnis ausstellt, dann dürfen sie weiter zur See fahren. Das heißt also, es besteht immer die Gefahr, wenn Sie zum Beispiel jetzt mehrere Herzinfarkte hatten oder sowas, dann kann der Arzt zum Beispiel sagen, die Gefahr, dass dir an Bord was passiert, ist zu groß, du bist nicht mehr seediensttauglich und dann dürfen Sie nicht mehr zur See fahren. Wenn Sie kein Zeugnis haben, dürfen Sie nicht mehr zur See fahren.
Wenn jetzt ein Seemann ausscheidet, sage ich mal aus privaten Gründen, weil er vielleicht nicht mehr zur See fahren möchte, dann könnte er sich ja einen anderen Job suchen.
Darf er gerne machen.
Kriegt er trotzdem das Geld?
Solange es keine seemännische Beschäftigung ist, die ist für uns schädlich. Das heißt also, der könnte ja auch wieder, hat keine Lust mehr gehabt, aber der Reeder kommt auf ihn zu und sagt, Mensch, ich brauche im Sommer nochmal eine Urlaubsvertretung. Dann kann er das natürlich gerne machen, aber für den Zeitraum, wo er eine seemännische Beschäftigung ausübt, während er von uns Leistung bekommt, unterbrechen wir die Zahlung. Ne, also das haben wir regelmäßig, dass die Versicherten dann nochmal einspringen müssen oder dass sie sagen, ich möchte nochmal 2-3 Monate fahren, dann würde er für diese 2-3 Monate nichts mehr bekommen. Ja. Aber wenn er eine Landbeschäftigung ausübt, ne, also er geht jetzt zum Beispiel bei dem Reeder, der Reeder bietet ihm eine Landbeschäftigung im Büro an oder er macht ganz irgendwas anderes, was mit der Seefahrt nichts zu tun hat, dann interessiert uns das im Prinzip als Seemannskasse nicht. Es gibt also keine Anrechnung, es gibt keine Kürzung, sondern er kriegt dann die Leistung von uns ungekürzt, egal was er nebenbei macht.
Ich muss jetzt mal den Begriff seemännische Tätigkeit ein bisschen für mich präzisieren. Mhm. Was ist mit dem Kapitän des Fahrgastschiffes auf der Müritz? Zählt das als Seefahrt?
Nein, Nein, das zählt nicht als Seefahrt, genau. Das ist eine berechtigte Frage. Das ist auch nicht immer einfach zu klären. Es gibt tatsächlich so Fälle, die sind schwierig. Aber die Müritz ist relativ einfach, das ist ein Binnengewässer.
Und, also es muss See sein. Es muss,
es muss See, sein, ne? Genau. Ja. See, Mannskasse, genau. Wir sind nicht zuständig für Binnen. Also alles, was Binnenschifferei ist, ne, da auf dem Rhein oder sowas, das ist keine versicherungspflichtige Zeit für uns oder das ist auch keine schädliche Zeit für den Versichern, der schon Leistung von uns bekommt. Aber da gibt es natürlich immer so Übergangsbereiche. Was ist mit dem, der aus der Flussmündung oben zum Beispiel an der Oder oder aus dem Rhein rausfährt und dann in die Nordsee oder in die Ostsee reinfährt?
Ja,
also,
ja.
Ich sehe gerade, da schüttelt jemand den Kopf. Also das ist manchmal tatsächlich, das ist manchmal nicht einfach zu klären und da gibt es nicht so 100% feste Begriffe. Also es gibt da diese 12-Meilen-Zone und so weiter. In der Regel ist es klar, aber wie gesagt, es gibt auch Streitfälle, die landen dann tatsächlich eben auch vor Gericht. Also das habe ich auch in meiner Zeit schon erlebt. Manche Leute sagen ja auch, ich bin gar nicht in der Seefahrt beschäftigt, ich möchte keine Beiträge bezahlen. Oder der Arbeitgeber sagt, ich möchte keinen. Also dieses Problem haben wir ja auch, ne? Dass der Arbeitgeber sagt, das ist doch gar keine Seefahrt. Ich finde, das ist nicht beitragspflichtig. Also da fängt es ja dann schon an. Und da habe ich in meiner, doch jetzt, ich bin seit 2007 bei der Seemannskasse, und war früher auch für so Widersprüche zuständig. Da hatten wir dann schon Fragen, die relativ knifflig zu lösen sind. Mhm. Und wo man dann auch vor Gericht gehen muss und wo dann teilweise eben auch der Richter entscheiden muss, ja, ist es jetzt Seefahrt oder nicht.
Dann bleiben wir doch mal bei den kniffligen Fragen. Was passiert denn, wenn ein Seemann eine Erwerbsunfähigkeitsrente bezieht? Also der hat dieses Zeugnis nicht, was Sie gerade beschrieben haben, darf nicht mehr zur See fahren, kriegt aber eine Rente, weil er erwerbsunfähig ist. Steht das dem Überbrückungsgeld im Wege? Wird das angerechnet oder was passiert in diesem Fall?
Ja, Ich bin vorhin bei den Voraussetzungen noch gar nicht zu Ende gekommen und ist ja okay, aber da ist eine Voraussetzung, er darf keinen Anspruch auf eine Altersvollrente oder auf eine Vollerwerbsminderungsrente haben.
Aha, okay.
Hat er diesen Anspruch, kriegt er von uns kein Überbrückungsgeld. Und bei der Erwerbsminderungsrente haben wir noch die Besonderheit, es gibt natürlich auch diese teilweise Erwerbsminderungsrente, ne, wenn er noch teilweise arbeiten kann. Und eine teilweise Erwerbsminderungsrente führt zum Beispiel bei uns dazu, dass sie angerechnet wird. Ja. Ne, also wir haben 1.500 Euro Überbrückungsgeld, er kriegt eine teilweise Erwerbsminderungsrente von 1.000 Euro. Dann rechnen wir nicht 1:1 ein, sondern zum Vorteil des Versicherten. Die Rente wird ja mit so Faktoren berechnet. Zugangsfaktor, Rentenartfaktor und so weiter. Und diese Faktoren nehmen wir und die rechnen wir auf unser Überbrückungsgeld an. Und dann rechnen wir nicht 1.000 Euro an, sondern da landen wir irgendwo bei 850, 900 Euro, die wir ihm anrechnen. Das heißt, wir kürzen unser Überbrückungsgeld dann um diese meinetwegen 900 Euro. Hat den Vorteil für den Versicherten, er kriegt mehr, also dadurch, dass wir nicht 1:1 anrechnen, seine Rente, kriegt er mehr Überbrückungsgeld weiterhin und hat für uns den Vorteil, wenn sich die Rente ändert, weil sie zum Beispiel zum 1.7. wieder angepasst wird, brauchen wir nichts machen, weil die Zugangs- oder die Faktoren gleich bleiben. Das heißt also, der Verwaltungsaufwand für uns reduziert sich auch. Aber Sie haben recht, wenn wir so eine Rente haben, dann wird sie angerechnet auf das Überbrückungsgeld. Es sei denn, es ist eine Vollrente, eine Vollerwerbsminderungsrente in voller Höhe, dann fällt das Überbrückungsgeld komplett weg.
Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Also das Überbrückungsgeld steht im Prinzip nur in Konkurrenz zur Rente, zur eigentlichen Rente. Ansonsten, wenn man keine Rente oder Teilrente bezieht, bekommt man das Übergangsgeld, kann aber arbeiten und sich noch weiter Geld dazu verdienen.
Genau. Ganz wichtig, Sie dürfen nicht Übergangsgeld sagen, das zahlt nämlich die Reha. Es gibt da so viele Begriffe, Überbrückungsgeld, Übergangsgeld, das gibt es glaube ich auch im Arbeitslosenrecht, also da muss man immer aufpassen. Also wie gesagt, wir sind ein Überbrückungsgeld, aber wenn uns jemand sagt, ich beantrage das Übergangsgeld, dann weiß ich auch, was er von mir will. Aber Sie haben recht, im Prinzip, wenn er eine Rente hat, dann führt das dazu, dass wir zumindest kürzen. Es kann aber auch dazu führen, dass unsere Leistung wegfällt. Was aber auch noch anspruchsschädlich ist, was er auch nicht haben darf, er darf keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben.
Ja, okay.
Ja, also der Versicherte, der noch vom Arbeitsamt, von der Agentur für Arbeit, einen Arbeitslosengeldanspruch hat oder bekommt, der bekommt von uns kein Überbrückungsgeld. Wir sind nachrangig leistungsverpflichtet, hat aber auch für den Versicherten den Vorteil, dass das Arbeitsamt immer mehr bezahlt. Ne? Also wir reden hier bei uns von unserem Personenkreis, das sind alles qualifizierte Seeleute, die verdienen sehr, sehr viel Geld und das Arbeitslosengeld, was sie dann haben, wenn sie ausscheiden aus der seemännischen Beschäftigung, ist immer höher als das, was sie überbrückungsgeldmäßig bekommen würden.
Und, nennen Sie doch mal eine Größenordnung für das übrigens. Was gibt es im Durchschnitt? Was zahlen Sie im Durchschnitt aus?
Wir zahlen im Moment, also wenn wir das reine Überbrückungsgeld jetzt betrachten, haben wir einen Durchschnitt, habe ich mal geschaut, bevor ich jetzt hier in den Podcast gekommen bin, im letzten Jahr von 1.830 Euro.
Okay.
Vergleichbar, man muss dazu sagen, was zahlt die Rente sozusagen durchschnittlich? Die Rente durchschnittlich zahlt etwa 1.550. Ja, genau. Also wir haben hier so ein Plus von etwa 300 Euro. Kommt natürlich auch daher, das muss man auch einfach so sehen, ich sehe das ja auch immer, die Überbrückungsgelder. Wir haben viele Überbrückungsgelder, die deutlich über 2.000 Euro liegen. Kommt natürlich daher, wer ist in der Seemannskasse versichert auf den Schiffen? Das ist in der Regel der Kapitän, die Offiziere, der Chief, also der technische Offizier und so weiter. Das heißt, das qualifizierte Bordpersonal, das ist oft an Bord bei uns versichert. Die haben natürlich entsprechende Verdienste, entwerben entsprechend sehr, sehr hohe Entgeltpunkte in der Rentenversicherung. Und das führt natürlich dazu, dass wir überdurchschnittlich hohe Leistungen bezahlen. Also im Vergleich zum Beispiel zu der normalen Rentenversicherung.
Also jetzt kenne ich mich mit der Schifffahrt ja nicht aus, aber was ist mit den Matrosen? Gibt es die nicht auch?
Die gibt es auch, klar, die gibt es auch.
Und die sind nicht bei Ihnen versichert?
Doch, sind sie auch, aber nicht immer oder oft nicht. Wir nehmen uns mal so einen großen Containerfrachter, da sind vielleicht 30 Leute noch an Bord. So ein 400-Meter-Schiff. Da ist die Führungscrew, da sind Matrosen, da ist der Smutje, also der Koch und so weiter, da ist ein Bedienungspersonal vielleicht noch. Bei der Seemannskasse versichert ist oft nur der Kapitän, der erste Offizier, die technischen Offiziere und so weiter. Während die Matrosen sehr, sehr häufig Ausländer sind und keinen Wohnsitz in Deutschland haben. Also das ist, sie sind nicht in der deutschen Rentenversicherung. Ja, das heißt also, wenn sie einen philippinischen Matrosen haben, oder irgendwo Philippinen sind eine sehr große Seefahrtnation zum Beispiel, wenn sie den haben, der wohnt nicht in Deutschland, der unterliegt nicht der deutschen Rentenversicherung und damit ist er aus der Seemannskasse raus. Das heißt, der fährt zwar auf dem deutschen Schiff unter der deutschen Flagge, ist aber von der Rentenversicherungspflicht befreit. Der Arbeitgeber stellt einen Antrag für ihn, der befreit ihn, weil er keinen deutschen Wohnsitz hat und dann führt das eben automatisch dazu, dass er auch nicht in der Seemannskasse drin ist. Und deswegen fehlt uns dieser Personenkreis relativ häufig. Mhm. Wir haben natürlich aber auch, wenn Sie einen europäischen Ausländer haben, Spanier, Portugiesen sind bei uns auch relativ häufig versichert, die dann solche Matrosenjobs ausüben und die sind dann eben auch mit der Matrosentätigkeit in der Seemannskasse. Da reden wir dann halt von niedrigeren Verdiensten, aber im Vergleich, sagen wir mal, zu einer Landbeschäftigung haben wir trotzdem immer noch sehr hohe Verdienste natürlich.
Ich habe mal eine zugespitzte Frage noch. Verleitet das dieses Seemannsgeld, die Seemannsrente nicht dazu, dass die Seefahrer vorzeitig ihren Job beenden? Weil wenn sie bis zum Rentenalter arbeiten, haben sie ja umsonst eingezahlt. Also wenn man so eine, sagen wir mal, opportunistische Rechnung für sich selbst aufmacht, müsste man doch eigentlich sagen, ich muss früher aufhören, damit sich meine Beiträge ausgezahlt haben.
Im Prinzip haben Sie recht. Aber trotzdem stimmt es nicht, weil die Realität zeigt, die Leute fahren tatsächlich immer länger. Die Leute sind oft jenseits der 60, die sind oft schon im Rentenalter, wenn sie zu uns kommen und den Antrag stellen. Mhm. Mit 56 scheidet fast kaum einer aus. Ne? Okay, also im Prinzip haben sie natürlich recht, der Anreiz ist da zu sagen, wenn du die Möglichkeit hast, warum nicht, scheid mit 56 aus. Such dir eine Landbeschäftigung, das wird bei uns nicht angerechnet.
Ja.
Finanziell kann er sich nicht besser stellen.
Ja.
Aber das ist eine Berufung. Sie sind mit Leib und Seele Seemann.
Ja.
Die wollen so lange wie möglich. Und weil ich gesagt hatte, sie haben Unrecht, weil sie gesagt haben, wenn ich sozusagen bis zum Schluss fahre, dann kriege ich gar nichts. Das stimmt nicht. Wir haben 2008 genau die Situation, da haben wir nämlich drauf reagiert. Wir haben das nämlich festgestellt. Unsere Seeleute sind tatsächlich alle bis zum 65. Lebensjahr gefahren. Oder ganz viele, natürlich nicht alle, ganz viele. Und die haben tatsächlich nichts mehr gekriegt. Bis dahin war das so, dass die Leute nichts gekriegt haben. Und da haben wir gesagt, das kann es natürlich nicht sein.
Ja.
Und da hat man sich überlegt, wie man darauf reagieren kann. Und da hat man in Abstimmung mit unserer Genehmigungsbehörde, das ist das Bundesamt für Soziale Sicherheit, da hat man sich überlegt, wie man darauf reagieren kann. Und man hat neue Leistungen eingeführt. Eine Leistung nach Erreichen der Regelaltersgrenze. Das heißt, der Versicherte kann auch, wenn er bis zum 67. oder 70., wir haben auch Seeleute, die fahren bis zum 70. Lebensjahr, wenn der dann kommt, kriegt er von uns immer noch was. Der kriegt nämlich jetzt seit dem Jahr 2008 für 2 Jahre 50% seiner Altersrente. Ich sage mal so, der Mindestdurchschnittsanspruch unserer Seeleute liegt so etwa bei 1.000 Euro mal 24, also 2 Jahre, dann haben wir etwa so 24.000, 25.000 Euro, die der Seemann immer eigentlich aus unserer Kasse herauskriegt.
Okay, da habe ich noch eine Frage. Wir hatten vor kurzem hier im Podcast das Thema Witwenrente. Wie sieht es denn aus mit einer Witwe, wenn jetzt in dieser Übergangszeit ein Seefahrer verstirbt? Hat die Witwe Anspruch auf dieses Übergangsgeld?
Nein.
Oder Überbrückungsgeld?
Nein, also bis vor ganz kurzem gab es Leistungen tatsächlich nur für die Versicherten. Ne, ist also eine persönliche Leistung an den Versicherten, an den Seemann, an die Seefrau, an die Seeleute gewesen. Und wir haben auch darauf reagiert, also daran sieht man, dass wir so ein bisschen doch auch flexibel sind, obwohl wir eine Behörde sind. Wir reagieren auf Sachen, die sich so ergeben, und wir haben tatsächlich jetzt seit 2023 eingeführt eine Hinterbliebenenleistung. Das ist aber nur eine Einmalzahlung. Das heißt, wenn der Versicherte im laufenden Leistungsbezug verstirbt, oder er verstirbt, obwohl er Leistung hätte bekommen können, dann kriegt die Witwe von uns 6.000 Euro Einmalzahlung. Es war so die Idee, die dem Hintergrund stand, was kommt so an Beerdigungskosten und so weiter auf die Hinterbliebenen zu. Und da hat man eben gesagt, okay, wir fangen erstmal so mit 6.000 Euro an und gucken mal. Die Leistung wird allerdings, und das muss man ja auch sagen, wenig in Anspruch genommen, was ja auch gut ist. Ne? Jeder, der sie nicht in Anspruch nehmen muss, der lebt noch. Und was eben auch, unsere Leute, unsere Versicherten sind ja noch relativ jung im Durchschnitt. Wir reden ja eben nicht von Versicherten, die schon älter wie 70, 75 sind, sondern unsere Versicherten sind ja in der Regel nicht älter wie 67 Jahre. Und da sind natürlich auch die Sterbequoten relativ gering.
Wir haben jetzt über die Witwe gesprochen. Jetzt kommt die geschiedene Ehefrau noch dazu. Was ist mit dem Versorgungsausgleich?
Spielt keine Rolle bei uns. Wir haben eine Satzung, und in der Satzung steht explizit drin, Versorgungsausgleich spielt keine Rolle. Hat für den Versicherten ja auch den Vorteil, wir rechnen ihn auch raus. Das heißt, der Versicherte, der einen Malus hat, wir haben meistens Männer, die gut verdient haben, die haben in der Regel natürlich den Malus. Wenn er einen Malus hat, das Überbrückungsgeld wird ohne die Entgeltpunkte, ohne den Malus berechnet. Das heißt also, wenn er 200 Euro eigentlich Abzug hat, den kriegt er die in unserem Überbrückungsgeld ausgezahlt. Hat dann natürlich das Problem, wenn unser Überbrückungsgeld wegfällt und die Altersrente kommt, dann ist da ein kleines Loch, weil da spielt der Versorgungsausgleich dann natürlich wieder eine Rolle.
Alles klar. Mit der Rentenversicherung Bund und der Knappschaft gibt es zwei große Rentenversicherungsträger, die sozusagen nebeneinander bestehen. Ja. Das ist jetzt meine Frage zum Abschluss unseres interessanten Gesprächs. Gab es denn schon mal die Idee oder die Diskussion, vielleicht beide zusammenzulegen? Machen wir das eigentlich getrennt? Das könnte man da auch in einer einheitlichen Versicherung machen. Hätte den Vorteil, die Rentenversicherung würde von ihrem Überschuss profitieren. Gab es solche Diskussionen mal?
Also gleich unterbrechen, die Rentenversicherung würde von unserem Überschuss profitieren. Nein, wir sind eine getrennte Kasse.
Wir haben eine gute Haushaltslage, ne?
Naja, wir haben eine gute Haushaltslage, aber wir haben unsere Kassen gerettet. Nein, wir haben tatsächlich getrennte Haushalte. Also wir sind ein Teil der KBS, aber mit einer getrennten Haushaltsführung. Ja. Das heißt, wir haben einen eigenen Haushalt und alles, unsere Einnahmen, Ausgabenseite und so weiter, ist komplett von der Rentenversicherung getrennt. Praktisch die Verwaltung findet bei uns statt im Hause, aber finanziell gibt es keine Ströme. Das hat für uns aber auch den Nachteil, wenn das Geld mal nicht mehr da wäre, hätten wir auch niemanden, der für uns einspringen würde. Ja, das heißt also, wir haben da keine Bundessicherheit. Zum Beispiel die Rentenversicherung kann nicht pleite gehen. Ne? Das ist klar. Da springt im Zweifel der Bund ein. Bei uns ist das tatsächlich nicht so. Wir haben im Hintergrund niemanden, der für uns einspringen würde. Aber zurück zu Ihrer Frage. Bin ich im Prinzip natürlich der falsche Ansprechpartner. Ich bin bei der KBS, bei der Knappschaft an See, ein Mitarbeiter. Ich kann das nur so beantworten. Letztendlich ist es eine politische Entscheidung. Also ob das jetzt in 5 Jahren anders gesehen wird, weil man sagt, man möchte Synergieeffekte, man möchte Sachen einsparen, das kann ich nicht beurteilen. Ja. Aber aus meiner persönlichen täglichen Erfahrung kann ich sagen, dieses Verbundsystem, wie wir es haben, ist etwas Positives, was sich im täglichen Arbeitsleben wirklich positiv entwickelt hat und was uns entgegenkommt als Mitarbeitern. Ja.
Gut, dann stellen wir die Fusion erstmal hinten an. Ich hatte ja nur gefragt, weil wir haben ja in der Vergangenheit mehrere Fusionen gesehen. Ne?
Also
wir haben
ja natürlich.
Die Bahn ist mit der Knappschaft zusammengelegt worden. Also da gab es schon einige Entwicklungen. Da drängt sich natürlich die Frage auf, geht es noch einen Schritt weiter? Aber ich gestehe dadurch ein, die Frage war nicht ganz fair an Sie gerichtet, weil Sie entscheiden es halt nicht. Herr Hengstenberg, recht vielen Dank für die Einblicke in die Seefahrt und die Versicherung der Seeleute. Ich habe ein bisschen was dazugelernt heute, was ich vorher noch nicht so kannte.
Freut mich.
Ja, und wir werden das, die weitere Entwicklung werden wir uns anschauen in den nächsten
Jahren.
Sehr
schön. Vielleicht darf ich eins noch sagen.
Ja, bitte.
Wir reden immer von Seemännern, Seeleute. Ne? Das ist ja immer so männlich geprägt. Was man auch feststellen muss, die Frauen holen gewaltig auf. Und das ist eigentlich auch gut so. Und wir haben in Deutschland inzwischen knapp 7% der seemännischen Beschäftigten sind Frauen. In den jüngeren Jahrgängen sind wir schon teilweise bei 14-15%. Also das heißt, wenn die Älteren da versichern, die überwiegend Männer sind ausscheiden, kriegen wir immer mehr Frauen. Und es wird keine Gleichberechtigung in dem Bereich geben. Aber wir haben doch schon eine Tendenz dahin, dass die Frau auch im Bereich der Seefahrt aufholt. Und das, ja, denke ich, ist eine ganz gute Sache.
Da kann nichts mehr kommen.
Dann können Sie Ihre Mütze, Frau von Roth, wieder aufsetzen und dann können Sie gleich anfangen.
So machen wir das.
Ja.
Dann Schiff ahoi und herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Recht vielen Dank. Also Isabel, unser Bild von den Seefahrern hat sich ein bisschen verändert heute. Finanziell geht es ja gar nicht so schlecht, oder?
Ja, finde ich super. Ich glaube, ich behalte meine Kapitänsmütze gleich auf und gehe auch bald wieder von Bord. Also das sind ja sensationelle Aussichten, finde ich.
Was wir vielleicht heute mitnehmen könnten, man muss sich vielleicht in anderen Berufen Gedanken machen, wie solche doch schwierigen Phasen am Ende des Berufslebens vielleicht abgesichert werden können. Die Seeleute haben eine Lösung dafür.
Offenbar scheinen sie was richtig zu machen, können was adaptieren.
Wir werden es einfach mal im Auge behalten. Aber für heute soll es das gewesen sein.
Wir hoffen, die Ausgabe hat Ihnen gefallen und wir konnten zu Ihrem Erkenntnisgewinn beitragen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiterzuempfehlen.
Bis dahin, bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.